Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Manganknollen sind unscheinbare schwarzbraune Klumpen, die in 4 bis 6.000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liegen. Neben Mangan enthalten die kartoffelgroßen Knollen seltene Erden wie Kobalt, die für Akkus und andere technische Anwendungen gebraucht werden und bei der Energiewende helfen könnten. So argumentiert zumindest die norwegische Regierung und hat deshalb vergangene Woche beschlossen, ein Meeresgebiet von knapp 300.000 Quadratkilometern für Erkundungen freizugeben, um zu klären, ob dort Tiefseebergbau möglich wäre. Bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stieß die Entscheidung auf Kritik. Denn was das für die Tier- und Pflanzenwelt im Meer bedeutet, lässt sich bisher nicht zuverlässig einschätzen. Dr. Helena Haus ist biologische Ozeanografin und forscht am NORCE, einem unabhängigen Forschungsinstitut in Randaberg, dazu, welchen Einfluss menschliche Aktivität auf das Leben im Meer hat. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und habe sie zuerst gefragt, ob die Entscheidung der norwegischen Regierung sie überrascht hat.
Nein, das war nicht überraschend. Schon in den letzten Jahren lief es darauf hin und im letzten Juni kam der Gesetzesentwurf. Es hat sich dann im Herbst eine Mehrheit gebildet aus drei Regierungsparteien und die Entscheidung, die letzte Woche gefallen ist, kam dementsprechend nicht überraschend, aber doch etwas zu unserer Enttäuschung sehr schnell.
Jetzt soll ein Gebiet von knapp 300.000 Quadratkilometern auf dem norwegischen Festlandsockel im Nordatlantik und in der Barentssee erschlossen werden. Welche Tiere und Pflanzen leben denn dort?
Ja, also zum einen ist das ein Begriff, dieser erweiterte norwegische Festlandsockel, der im Grunde politisch geprägt ist und so ein bisschen aus der Ölförderungshistorie kommt. Das ist aber nicht wirklich auf dem Kontinentalschelf, sondern auf dem mittelatlantischen Rücken. Also doch wirklich ein Tiefseegebiet und relativ weit offshore. Und das Gebiet, wie man sich das vorstellen muss, das sind Seeberge mit oder ohne hydrothermale Aktivität, aber doch eben strukturbildende Habitate in diesem Gebiet, die besiedelt werden von Schwämmen, Kaltwasserkorallen und anderen benthischen Organismen und zum Teil ziemlich einzigartige Artenzusammensetzung haben, die auch noch nicht vollständig beschrieben ist. Also eigentlich jedes Mal, wenn es eine Expedition gibt, die dort Arten systematisch erfasst werden, auch wieder neue beschrieben, auch welche, die dann endemisch sind. Also das sind doch recht einzigartige Habitate.
Und was wissen wir über die Tier- und Pflanzenwelt dort schon?
Ja, nicht so viel. Die bisherigen Aktivitäten konzentrieren sich eben meistens auf eine Kartierung und Erfassung der Artenzusammensetzung, weniger auf eine Funktion. Aber so wie wir das einschätzen, ist es eben doch ein sehr großes Reservoir an Biodiversität, von dem die Ökosystemstruktur und Funktion noch weitgehend unverstanden ist. Das macht es eben so schwierig abzuschätzen, was passiert, wenn da ein Teil verschwindet oder ein Teil beeinflusst wird eben durch Tiefseebergbauaktivitäten, wissen wir sehr wenig, was man überhaupt machen kann, dann auch im Nachhinein, um Renaturierung sozusagen zu betreiben. Das gestaltet sich, glaube ich, als sehr, sehr schwierig.
Gab es denn im Vorfeld dieser Entscheidung der norwegischen Regierung eine Einschätzung von der Wissenschaft, was die Konsequenzen sind und wurde das berücksichtigt?
Also es gab schon länger Studien und Expeditionen zum Thema, meist auch, wenn es von norwegischer Seite war, mit Industriebeteiligung. Aber letztendlich war das Resümee der beteiligten Wissenschaftler, dass keine finale Abschätzung gegeben werden kann zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, wie sehr Sie es verfolgt haben, aber es wurden da eben auch von den Instituten und von den einzelnen Wissenschaftlern so offene Briefe veröffentlicht und so weiter, dass die politische Entscheidung eigentlich jetzt zu früh kommt in unseren Augen.
Das heißt, es wäre noch mehr Zeit nötig, um die Folgen abzuschätzen und dann eine etwas wissenschaftlich fundiertere Entscheidung zu treffen.
Richtig. Und dazu kommt ja, was nicht wirklich mein Forschungsfeld ist, aber wo ich natürlich auch viel drüber lese, ist, dass es im Grunde noch nicht wirklich klar ist, es wird ja immer als notwendige Entwicklung im Zuge der Green Transition, also dass man jetzt eben auf erneuerbare Energien setzt, dass man Materialien braucht für Batterien und für Windkraftanlagen und so weiter. Ob das jetzt wirklich dringend notwendig ist, dafür Tiefseebergbau zu betreiben, also es sieht im Moment eher so aus, dass es nicht unbedingt notwendig wäre. Das spiegelt sich ja auch wieder in der Entwicklung, was die Gebiete außerhalb der nationalen Jurisdiktion betrifft. Also für den offenen Ozean gibt es ja im Moment noch keine Freigabe. Genau aus diesem Grund, dass eben die Datenlage dann noch zu schlecht ist.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Genehmigungen für den Abbau von Mangan zum Beispiel in der Tiefsee nur vergeben werden sollen, wenn die Konzerne nachweisen, dass das nachhaltig und verantwortungsvoll passiert. Ist das Ihrer Meinung nach überhaupt möglich, dass man diesen Abbau ohne größere Schäden für die Ökosysteme durchführt?
Also verantwortungsvoll könnte man vielleicht noch sagen, eben über eine Raumplanung. Nachhaltig kann es in meinen Augen nicht sein, weil es ja keine nachwachsende Ressource ist. Das heißt, was dort abgebaut wird, ist verbraucht, das Habitat ist zerstört und es kommt auch nicht wieder zurück. Das würde in meinen Augen den Nachhaltigkeitsbegriff doch stark in Zweifel ziehen.
Sagt Helena Haus vom Norwegian Research Center zu den Plänen der norwegischen Regierung, den Abbau von Manganknollen in der Tiefsee zuzulassen.